Seit einigen Monaten befasse ich mich mit dem zweiten Korintherbrief und ich habe ihn begonnen auszulegen in unserer Gemeinde, in der ich auch Dienst tun darf. Ich bin nicht der Leitende, aber man zieht mich heran zum Dienst und ich bin dankbar für die Gelegenheit. Und so darf ich nach und nach diesen Brief dort besprechen. Ich fing damit an und habe auch begonnen, hier auf dieser Reise ihn zu besprechen. In Bad Bergen kamen wir bis Vers 17 und dann ging es nach Hamm, wo ich ein wenig weiterkam. Und jetzt bin ich hier in Hamburg und darf weitermachen damit. Gestern Abend befassten wir uns mit den Versen 18 bis 22 und anhand dieser Verse machten wir uns Gedanken darüber, wie Glaubwürdigkeit in Nachfolge und Dienst aus der Treue Gottes erwächst. Das ist etwas ganz anderes, als wenn wir einfach Betrieb kreieren oder schaffen oder Gemeinde machen. Das Reich Gottes kann nicht mit den gewöhnlichen Mitteln, die Menschen anwenden, betrieben werden. Mir scheint, es kommt letztlich oder immer wieder darauf hinaus, ob es von uns selbst erwächst oder von Gott. Zum Beispiel Vers 17, sagt Paulus, Mitte Vers 17, oder das, das ich mir vornehme. Nehme ich mir das nach dem Fleisch vor, damit bei mir das Ja, Ja und zugleich das Nein, Nein wäre? Die Frage, nehme ich mir das nach dem Fleisch vor? Oder kommen meine Gedanken von Gott? In Johannes 14 dürfte es sein, lehrt Jesus seine Jünger zu beten. Und selbst das Gebet erwächst aus Gott über Jesus, führt dann in den Dienst und führt dann zur Verherrlichung Gottes. In Johannes 17 bittet er darum, dass seine Jünger mit ihm so eins seien, wie er es mit dem Vater ist. Nun, wir wissen, dass das seine Grenze hat. Wir werden keineswegs göttlich. Und doch ist da etwas, das Ähnlichkeit hat mit der Art und Weise, wie Gott sich bewegt, wie Gott handelt. Unsere Einigkeit, unsere Tätigkeit, unser Denken, unser Dienst, alles erwächst aus Gott. Das ist der Gedanke Gottes gewesen im Heil. Kommt es aus uns selbst, aus dem Fleisch? Was ist Fleisch? Fleisch ist die Dynamik, die aus der Diesseitigkeit hervorgeht. Sie muss nicht sündig sein, nur diesseitig. Aber darin gerade liegt zum Teil das Wesen der Sünde. Das lag auch in der Wahl der Eva, dass die Schöpfung anstelle des Schöpfers gewählt wird. Römer 1. Sie liebten die Schöpfung mehr als den Schöpfer oder achteten sie mehr. Gerade diese Verlagerung, da begann die Sünde. Und diese Verlagerung scheint ein Gesetz zu sein, das sich immer wieder durchsetzen will und gegen welches der Heilige Geist, der in uns Wohnung aufgenommen hat, angeht. Römer 8. Er will dieses Gesetz überwinden, diese Tendenz der Verlagerung von der Betonung Gott zu seiner Schöpfung. Das ist Abgötterei im Wesen. Wir tendieren dazu. machen uns dabei schuldig. Also, es geht darum, dass wir glaubwürdig werden vor Menschen. Was werden wir, wenn unser ganzes Wesen, unsere Tätigkeit, unsere Nachfolge, unser Dienst aus Gott hervorgeht? Aber gehen wir jetzt zu den Versen 23 und 24. Dort haben wir einen weiteren Gedanken, den letzten in Kapitel 1, zu der Frage der Glaubwürdigkeit. Sie war das Thema ab Vers 12 bis hier Vers 24. Wir lesen die Verse 23 und 24. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich, um euer zu schonen, noch nicht nach Korinth kam. Nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Ihr steht nämlich durch den Glauben. Ich habe nicht denn übersetzt. Das griechische Wort wird normalerweise mit denn übersetzt, sodass die letzten Worte dort als Nebensatz stehen würden, als Anhängsel des Satzes, der mit Vers 24 beginnt. Das lautet dann so, wahrscheinlich in Ihrer Übersetzung oder möglicherweise, nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude oder zu eurer Freude, denn ihr steht durch den Glauben. Stimmt das? Das scheint mir etwas zu stark zu sein, beziehungsweise die Betonung etwas zu verlagern. Das griechische Wort gar muss nicht immer mit denn übersetzt werden. Das wäre eine direkte Begründung, nicht die stärkste. Dafür gibt es ein anderes Wort für die stärkere Begründung. Aber es ist ein Bezug da. Und dieser Bezug scheint mir kommt eher zum Ausdruck durch das Wort nämlich. Es ist nämlich so. Darin liegt eine Beziehung zu dem, was ich eben gesagt habe, sagt Paulus gleichsam. Wir sind Mitarbeiter. Und das kann man zurückführen unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auf die Tatsache, dass ihr durch den Glauben steht. Was haben wir in diesen zwei Versen, was das mit Glaubwürdigkeit zu tun hat? Paulus spricht hier von seinen Zielen, von seinen Vorhaben, von seinen Beweggründen. Was treibt ihn, wenn er Pläne macht? Darum geht es in diesem ganzen Text. Das ist der praktische Hintergrund, der geschichtliche. Es lag ein Plan vor, den Paulus offenbar den Korinthern eröffnet hatte, den er aber nicht eingehalten hatte, der einen zweifachen Besuch in Korinth vorsah. Und hier erst, in diesem Brief, erklärt er, warum er nicht nach Korinth kam. Das ist etwas Unerfreuliches, das er hier sagen muss. Und weil es unerfreulich ist, hat er es etwas aufgeschoben. Er hat erst auf den Herrn Jesus hingewiesen, auf Gott, auf andere Dinge, auf geistliche Aspekte, um eine Brücke zu bauen, Vertrauen zu gewinnen, andere Betonungen zu setzen. Und auf dieser Brücke kann er nun dieses herüberbringen. Meine lieben Geschwister, ich wollte nicht streng mit euch umgehen. Ich wollte euch schonen. Hätte ich euch besucht, unter den Umständen, so wie eure Verfassung im Moment war, hätte ich sehr ernst mit euch sprechen müssen. Das wollte ich nicht. Er hatte, nicht dass er nichts unternommen hatte, er hat zwei seiner Mitarbeiter geschickt, Titus und Timotheus, und sie hatten dort im Segen gedient, wohl besonders Titus. Er scheint ein sehr fähiger Mitarbeiter gewesen zu sein, der unter dem Segen Gottes gewirkt hat. Und das hat einiges erwirkt in der Gemeinde zu Korinth, sodass es sich gelohnt hatte zu warten. Und jetzt schreibt er diesen Brief. Und es sind immer noch solche, die zurückhalten, die spricht er erst im letzten Drittel gleichsam des Briefes direkt an. Aber jetzt spricht er das Thema an, das diese Sache, dieses Misstrauen ausgelöst hatte, an und sagt, um euch zu schonen, kam ich noch nicht nach Korinth. Wie ernst diese ganze Angelegenheit ist. Wie stark dieses Misstrauen war. Wie gravierend diese Spannung kommt zum Ausdruck in der Art und Weise, wie Paulus sich formuliert. Ich rufe Gott zum Zeugen an auf meine Seele. Muss er denn so weit gehen, um glaubwürdig zu werden? Um Vertrauen hervorzurufen? Glaubt mir. Ihr glaubt an Gott, darf ich ihn zum Zeugen anrufen? Ich tue das. Ich könnte zusammen mit euch jetzt unmittelbar vor Gott stehen und er würde mich rechtfertigen. Das kann er den Korinthern sagen. Es gibt Situationen, wo man so etwas einmal tun muss. Aber sie kommen nicht allzu oft vor. Auf jeden Fall gebraucht Paulus nicht allzu oft eine solche starke Formulierung. Ab und zu kann er sich sehr stark formulieren. Er tut das im Galaterbrief. Hier im Korintherbrief hat er nicht dasselbe Problem. Aber er hat eine Gemeinde und sie sind seine Kinder im Glauben. Und er weiß, wie der Ausleger besser, so hieß er, es ausdrückt, er muss festhalten an diese Gemeinde. Das heißt, er ist gleichsam aus Liebe gezwungen, sich selbst in seiner Vollmacht, in seiner Autorität nach vorn zu rücken. Weil die Gemeinde von ihm abhängig ist für Gottes Wort. Er war ein Prophet. Die Schrift war noch nicht fertig. Man war angewiesen auf solche Propheten, Apostel, Fundamentlegenden. Und weil dem so war, weil diese Situation so war, hing sehr viel davon ab, ob man Vertrauen hatte zu einem Apostel. Paulus schreibt hier, so wie er es tut, um das Wohl der Korinther zu fördern. Ihretwegen tut er das. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich, um euer zu schonen, noch nicht nach Korinth kam. Nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind. Das muss er gleich hinzufügen, sonst könnte er missverstanden werden. Ich wollte euch schonen. Ja, sind wir denn so schlimm? Bist du denn wirklich bestimmend? Befindest du über unser Heil und so weiter? Nein, nicht so. Denkt nicht so. Er hat es ja hier mit fleischlich Gesinnten zu tun, unter anderem. Und da muss er gleich hinzufügen, um es einmal ganz deutlich zu machen. Diener am Evangelium sind nicht Herren über andere Christen. Petrus schreibt einmal etwas Ähnliches. Hirten der Gemeinde, der örtlichen Gemeinde, sind nicht Herren. Die Gemeinde gehört nicht ihnen. Sie gehört dem Herrn. Wir alle, die wir dem Herrn dienen, an anderen im Reiche Gottes. Wir sind einfach Boten, die geschickt worden sind und dienen anderen. Und Paulus sagt, Herren sind wir nicht, wir befinden nicht über euer Heil, wir dienen euch zu eurer Freude. Das war die Weihnachtsbotschaft. Dazu kam Jesus in die Welt. Dazu kam der Heilige Geist, um uns froh zu machen. Denn wie kam die Traurigkeit in die Welt? Über die Sünde. Vor dem war lauter Heil und Freude. Keine Disharmonie. Nur Glück. Was ist Charis? Das ist das griechische Wort für Gnade. Gnade ist das, das Freude bringt. Verwandt mit Chara, was Freude ist. Charis bringt Chara, Gnade bringt Freude. Und so fasst er das hier ganz einfach, ganz kurz. Wir sind Mitarbeiter an eurer Freude oder zu eurer Freude. Aber der Weg zu dieser Freude kann manchmal ein sehr peinlicher sein. Und das hatte Korinth erleben müssen. Und, liebe Geschwister, wenn Hirten mit Schafen umgehen, dann geht es manchmal nicht ohne schmerzliche Behandlung. Ich selbst habe zugesehen, wie ein Hirte ein Schaf fing mit seinem Stab. Manchmal, ich weiß nicht, ob es bei diesem, in diesem Fall so war, aber das geschieht, dass er einem sich stets verirrenden Schaf das Bein brechen muss. Und dann flickt er es wieder, so sagen die Schweizer. Macht es wieder gut, aber dann trägt er es. Und so gewinnt er gleichsam das Herz dieses Schafes. Und dann bleibt es bei der Herde, es weiß, wo es hingehört. Und wenn Diener am Wort manchmal feste Worte brauchen müssen und der Heilige Geist sie dazu geführt hat, dann ist das auch notwendig. Wir können nicht lauter schöne Worte sagen in der Gemeinde im Reich Gottes. Es geht nicht. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch unterwegs und wir brauchen das alles. Kinder brauchen es. Und wir sind auch noch Kinder unterwegs. Also, der Weg zur Freude geht manchmal über die Traurigkeit. So sieht unser Leben überhaupt aus. Auch der Herr, der unser Hirte ist, führt uns so, Tal hinein, ins Tal hinein, dann wieder bergauf, in die Höhen, Tabors Höhen vielleicht. Und dann geht es wieder ins Tal hinein. Nicht, dass wir auf und ab, was das Siegesleben betrifft, machen würden. Nicht so. Immer Sieg darf es sein. Das heißt, es geht von einem Sieg zum anderen, wie es einem Psalm heißt. Aber die Wege des Herrn sind so, dass wir in die Traurigkeit geführt werden, ins Leid, und dann kommt die Freude und dann wechselt sich das wieder ab. Beides muss da sein, Wolken und Sonne. Ihr steht nämlich durch den Glauben und deshalb sind wir nicht Herren. Das heißt, euer Vertrauen ist auf den Herrn gerichtet. Und Vertrauen ist ja freiwillig. Vertrauen wird gewonnen durch Gottes Erkenntnis. Ich musste heute beim Spaziergang darüber nachdenken. Ich hatte in Erinnerung ein kleines Kind, das wir auf unserer Reise erlebten. Und das ist ganz typisch. Es guckt zunächst, aber dann hält es, zieht es sich doch zurück und schmiegt sich stärker an die Mutter. Man möchte gerne ein solches Kind in die Arme nehmen. Ich bin selbst Vater und Großvater und bald Urgroßvater. Man liebt kleine Kinder, aber nicht jedes kleine Kind liebt mich. Ja? Warum nicht? Warum ist es, dass das Fremde gefürchtet wird? Diese Frage stellte ich mir. Ich bin fremd für das Kind. Deshalb hat es nicht Vertrauen zu mir. Warum fürchtet es das Fremde? Eine andere Frage. Wie kommt überhaupt das Fremde? Wo kommt es her? Wie kommt es, dass es überhaupt das Fremde gibt? Das ist die große Frage. Es gab ja nicht immer das Fremde. Es war einmal alles Harmonie und Vertrauen und Bekanntschaft. Und seitdem die Sünde da ist, gibt es die Ferne, das Fremde. Und nun muss diese Fremde durch Kenntnis, vertrauenbauende Erkenntnis, aufgelöst werden und Nähe entstehen. Und wenn wir Gott kennenlernen als einen guten Gott, dann lernen wir, ihm zu vertrauen, und aus dem Vertrauen erwächst die Liebe. Ja, das ist der Weg. Kein Wunder, dass das Wort Gottes so großen Wert legt auf Gottes Kenntnis. Das heißt, dass wir Gott kennenlernen. Und dadurch kommt Vertrauen, durch Vertrauen kommt Liebe. Ihr steht nämlich durch den Glauben. Und diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gott, will Paulus fördern. Das ist das Zentrale, das ist der Schlüssel. Darauf wies ich schon gestern Abend hin. Wenn diese Aspekte ins Spiel kommen, dann kann Glaubwürdigkeit erwachsen und zunehmen. Gesunde Ziele haben entscheidende Auswirkungen. Das Ziel des Paulus ist die Freude der Korinther, und der Schlüssel dazu ist ihr Vertrauen zu ihrem Erlöser. Und diese beiden will er fördern. Übrigens, Paulus hatte seinen Plan geändert aus diesem Grund, weil er ihren Glauben und somit ihre Freude fördern wollte, hat er seinen Plan geändert. Das heißt, Planänderung muss kein Störfaktor sein in glaubwürdigen Beziehungen. Wo Vertrauen ist, kann man auch einmal seinen Plan ändern, aus guten Gründen. Wenn die Ziele richtig sind, gesund sind, kann man seine Meinung ändern, beziehungsweise sich den neuen Umständen anpassen. Das tut Gott auch. Als Jona nach Nineveh kam, hatte er eine sehr deutliche Verkündigung. So wie es in Nineveh zur Zeit aussah, musste Gott in 40 Tagen Gericht schicken. Aber der König, als er das hörte, sagte sich: 40 Tage? Aha, das hat seine Bedeutung, 40 Tage. Es ist noch nicht so weit. Der Gott Israels, der auch ein Gott in Ninive ist, nur will er dort anerkannt sein, der gibt Nineveh 40 Tage Raum zur Buße. Und obwohl das nicht so direkt von Jona ausgesagt worden war, war es doch implizit in der Zahl 40. Und das hat der König mitbekommen und hat die Bevölkerung veranlasst, Buße zu tun. Nur Jona selbst hatte das nicht mitbekommen. Ja? Der hatte das nicht kapiert. Der Prophet selbst, er hatte einfach zitiert und hatte seine eigenen Vorstellungen über die Erfüllung seiner Prophetie. Und er hatte eigentlich nicht aus Liebe verkündet. Aber der König hatte die Liebe Gottes gehört und schaute über Jona hinweg zu dem Gott Jonas. Also Gott hat seine Meinung geändert. Warum? Weil Nineveh sich änderte. Das war auch das Ziel. Gott hatte Gericht verkündet, aber er hatte auch angedeutet, dass Raum zur Buße da wäre. Und als Nineveh seine Meinung änderte, konnte Gott seine Meinung ändern. Im Grunde nicht, denn das war von Anfang an die Meinung Gottes, dass er Nineveh verschonen möchte. Er will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Nun, wir sind zum Ende von Kapitel 1 gekommen. Kapitel 2 setzt diese Gedanken in einem gewissen Sinne fort, geht aber doch über zu einem anderen Thema. Das lautet leidende Beziehungen. Es geht immer noch um die Beziehungen zu Korinth. Es geht um Beziehungen ferner unter Korinthern. Und dann fügt Paulus noch etwas Praktisches hinzu, einige Erklärungen. Also in den ersten 11 Versen, könnten wir sagen, ist von leidenden Beziehungen die Rede. Und die Frage, was dann zu geschehen hat. In den ersten 4 Versen geht es um leidende Beziehung, eine leidende Beziehung zwischen Paulus und Korinth. Also der Gedanke wird hier von Kapitel 1 her noch fortgesetzt unter einem etwas anderen Aspekt. Dann in den Versen 5 bis 8 bespricht Paulus die Leidensbeziehung zwischen der Gemeinde Korinth als solcher und einem, der gefehlt hatte, schwerwiegend gefehlt hatte. Und zum Dritten in den Versen 9 bis 11, da haben wir Überlegungen, die zur Heilung von leidenden Beziehungen führen können. Ich weiß nicht, wie weit ich komme, aber ich will einmal beginnen. Vers 1. Ich traf bei mir selbst diese Entscheidung, nicht wieder mit Betrüben zu euch zu kommen. Im Grundtext haben wir hier die Vergangenheitsform. Aber es ist möglich, dass hier die vollendete Gegenwart, der Perfekt, zu benutzen ist in der Übersetzung, trotz dessen, dass im Grundtext der Aorist steht, die Vergangenheitsform. Warum? Nun, es kann sein, dass Paulus an diesen Brief denkt, wenn er von Schreiben denkt. Hier in diesen Versen wird von Schreiben, von einem Brief die Rede sein. Die Meinungen der Ausleger gehen hier sehr stark auseinander. Einige kommen sehr schnell zu dem Schluss bzw. zu dem Gedanken, Paulus hätte mehrere Briefe geschrieben, nicht nur diese zwei, sondern vielleicht noch 2 oder 3 darüber hinaus. Ich persönlich halte es für etwas gefährlich, auf etwas aufzubauen in der Auslegung, das ich nicht beweisen kann. Und ich halte die Beweise oder die Belege für die Annahme solcher Briefe für zu gering, als dass ich davon ausgehen wollte. Ich möchte lieber bleiben bei den Briefen, die wir haben. Wenn es andere gegeben hat, gut, dann soll es die geben. Aber ich finde die Angaben über solches Schreiben nicht klar genug, um weitere Briefe anzunehmen. Auch Darwin nimmt an, allerdings würde ich seine Meinung vielleicht nicht teilen, ich weiß es nicht. Wir haben hier 2 Möglichkeiten. Wenn er sagt, ich schrieb euch oder ich habe euch geschrieben, Vers 3 zum Beispiel, dann ist die Frage, meint er den ersten Brief? Das ist, was Darwin annimmt. Das ist möglich. In dem Fall könnten wir ruhig in Vers 1 bei der Vergangenheitsform bleiben. Ich traf euch. Andererseits kann es auch sein, trotz dessen, dass er sich auf den ersten Brief beruft, wenn er hier dieses Problem angeht, dass er nachdem eine Entscheidung getroffen hat, und dann müssten wir den Perfekt gebrauchen. Nachdem habe ich, ja, ich kam nicht nach Korinth, um euch zu schonen, und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, nicht mehr mit Betrüben zu euch zu kommen. Und wenn er von Tränen spricht und von Not beim Schreiben, könnte das der gegenwärtige Brief sein. Könnte aber auch der erste Brief gewesen sein. Aber das ist nicht so wichtig. Wir wollen bei dem bleiben, was Paulus hier den Korinthern nahelegt. Und das ist, denke ich, etwas unabhängig von der Zeitfrage. Aber wen es interessiert, das sind so einige Überlegungen gewesen. Also, in Vers 1 Anfang lernen wir, bei leidenden Beziehungen müssen manchmal gewisse Entscheidungen getroffen werden. Wir können nicht einfach bei einem Patt stehen bleiben. Manchmal müssen wir warten, das stimmt. Aber Paulus hat es für notwendig gefunden, eine Entscheidung zu treffen. Diese Beziehung hat diesen Punkt erreicht. Ich traf bei mir selbst diese Entscheidung. Er hat überlegt. Natürlich tut er das vor Gott. Das macht er auch deutlich in diesem Text. Ob das Ehebeziehungen sind, ob das Familienbeziehungen sind, ob das Beziehungen in der Gemeinde sind oder im größeren Umkreis von im Reiche Gottes. Überall tauchen immer wieder oder kommen immer wieder leidende Beziehungen auf und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Denn unser Gemüt bleibt nicht stehen, Gedanken bleiben nicht stehen, Worte fließen. Bewegungen entstehen, Handlungen entstehen und irgendwo entwickelt sich etwas. Und da müssen Grenzen gesetzt werden. Manchmal müssen harte Grenzen gesetzt werden, manchmal gnädige Grenzen. Hier haben wir einen Fall, wo Paulus eine sehr ernste Situation vor sich hat. Er hat auch seinen sehr ernsten Brief geschrieben, den ersten, wo er sehr hart durchgegriffen hat. Aber jetzt, meint er, ist es so weit, dass er nicht noch oder mit noch mehr Betrüben oder mit weiteren harten Worten kommen sollte. Da braucht es sehr viel Weisheit, zwischen Liebe und Ernst zu wählen. Da braucht es Weisheit. Aber diese Weisheit kommt ebenfalls von Gott und die kann er uns schenken. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen für Paulus, meinte er, nicht noch einmal nach Korinth zu kommen, weil er sie nicht weiter in Verlegenheit, in Schwierigkeiten bringen wollte. Er gab ihnen Raum zur Buße. Ich traf bei mir selbst diese Entscheidung, nicht wieder mit Betrüben zu euch zu kommen. Wir lernen, in seelsorgerlichen Ermahnungen gilt es, Grenzen zu setzen. Vers 2. Denn wenn ich betrübe, wer ist es, der mich froh macht? Aha. Wenn ich betrübe, was wird hier vorausgesetzt? Vorausgesetzt ist hier, dass wenn er betrübt, dass er betrübt ist. Denn er will wieder froh werden, wenn er betrübt hat. Er ist ebenfalls betrübt, wenn er jemanden unfroh machen muss, wegen der Sünde, von der man nicht gleich lassen will. Dann muss er ins Gewissen reden. Wenn ich betrübe, wer ist es, der mich froh macht? Ein rechter Seelsorger kennt diese Traurigkeit, dieses Betrübtsein. Kennt er sie nicht, diese Traurigkeit, dann hat er kein Recht zur Seelsorge. Die Liebe leidet in solchen Beziehungen. Es muss etwas gesagt werden. Und oft lassen wir diese Sache zu lange laufen. Es muss etwas gesagt werden. Aber wie ein Vater oder eine Mutter leidet man darunter. Das kennt Paulus, wie ein rechter Vater in dieser Korinther. Wenn ich betrübe, wer ist es, der mich froh macht? Weiter lernen wir aus diesen Versen. Die Freude des Seelsorgers liegt in der Umkehr des Betrübten. Vers 2 und Vers 3 anfangen. Denn wenn ich betrübe, wer ist es, der mich froh macht, wenn nicht der, der mich durch mich betrübt wird? Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Dieses habe ich euch geschrieben. Oder sollten wir auch hier übersetzen, dieses schrieb ich euch. Wir wissen es nicht. Aber es geht nicht um den Zeitpunkt, es geht um den Beweggrund. Ich habe geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Wenn keine Umkehr gewesen wäre, hätte er sich nicht freuen können. Die Umkehr ist das Ziel der Seelsorge. Ist keine Umkehr da, darf man auch in dem Fall nicht ewiglich lang warten. Das macht Paulus klar in 1. Korinther 5. Man muss gehandelt werden, dann muss man sich trennen. Man darf die Gemeinde nicht befleckt werden lassen. Und auch der Sündigende selbst muss unter Zucht genommen werden. Ich habe das einmal sehr deutlich erlebt. Nicht persönlich war ich involviert, aber ich diente in einer Gemeinde und in dieser Gemeinde erzählte man mir von diesem Fall. Und das war für mich ein rührender Fall. Ein Mädchen aus der Welt kam zum Glauben, wenn ich es jetzt richtig behalten habe, und erfreute sich der Gemeinschaft in einer bibeltreuen Gemeinde. Und irgendwann wurde sie offensichtlich rückfällig. Und man musste ihr dann die Gemeinschaft entziehen. Und als sie dieses erlebte, wurde sie sehr unglücklich, denn sie hat etwas Neues in ihrem Leben erlebt. Gemeinschaft, das hatte sie nie gekannt. Und jetzt war sie ohne diese Gemeinschaft. Und das hat sie auf die Dauer nicht ertragen können. Dann hat sie Buße getan, kam zurück zum Herrn und zur Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist eines der schönsten Bilder von biblischer Gemeindezucht, die ich erfahren habe. Das ist die Art und Weise, wie es zugehen sollte. Das ist auch der Sinn der Gemeindezucht oder des Entzuges der Gemeinschaft. Gemeindezucht ist wohl ein Wort, das nicht in der Schrift vorkommt. Ich denke, wir wissen, was wir darunter meinen. Vielleicht sollten wir auch nicht so das Wort Zucht gebrauchen. Es geht eigentlich um Gemeinschaftsentzug. Es ist der Herr, der züchtigt, nicht wir. Aber das kann nötig sein. In diesem Fall ist es offenbar vollzogen worden in Korinth. Wir kommen gleich zu dem Fall, wenn es derselbe ist wie im ersten Brief. Aber inzwischen sagt Paulus, wenn ich betrübe, das ist jetzt allgemein gesprochen, wer ist es, der mich froh macht, wenn nicht der, der durch mich betrübt wird? Wenn das nicht kommt, wenn die Umkehr nicht stattfindet, werde ich nicht froh. So tief geht das. Paulus kann nicht froh werden, wenn jemand in der Sünde verharrt. Natürlich hat auch das seine Grenzen. Selbst Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst sie. Es kommt der Zeitpunkt, wo Menschen Gott überlassen muss. Aber dieser Zeitpunkt war hier noch nicht angekommen. Und Paulus sagt vorläufig, kann ich nicht froh werden, wenn nicht Buße erfolgt. Aber er durfte froh werden, weil die Buße erfolgt war. Dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Dieses war eingetreten, die Umkehr und auch die rechte Behandlung seitens der Korinther. Wir lernen weiter. Echte Seelsorge kennt echtes Vertrauen. Am Schluss von Vers 3. Wobei ich Vertrauen zu euch allen habe, dass meine Freude die euer aller ist. Das finde ich eines der ungeheuersten Worte des Apostels Paulus. Warum? Wenn Sie den 2. Korintherbrief kennen und die letzten Kapitel im Ohr haben, dann gewinnen diese Worte Bedeutung. Es waren dort Christen, die wenig oder kaum Vertrauen zu Paulus hatten. Und dennoch schreibt Paulus, ich denke als Prophet, er weiß von Gott her, was er sagen darf. Immerhin liest sich auch Gottes Wort. Aber ich habe Vertrauen zu euch allen. Gleich wird er von einer Mehrheit sprechen. Nicht alle hatten mitgemacht. Nicht alle. Nicht jeder hatte sich distanziert von dem, der so schwer gefehlt hatte. Und doch kann Paulus sagen, ich habe Vertrauen zu euch allen, dass meine Freude, die euer aller ist. Wissen Sie, auch wenn jemand schwer gefehlt hat oder es schief geht, ist er Christ, dann ist er an irgendeiner Stelle immer noch ansprechbar. Es ist immer noch etwas Geistliches vorhanden. Und Paulus hat so viel Vertrauen, dass er sagen kann, wenn ich froh werde über die Rückkehr eines Christen, der gesündigt hat, der kommt zurück zum Herrn, dann habe ich das Vertrauen, dass auch ihr das versteht, wenn ich froh werde. Das ist fast ein Mindestmaß, ja, dass er ihnen zutrauen kann. Aber so baut er die Brücke zu diesen. Und jetzt können wir auch verstehen, warum sie das hingenommen haben, was er im letzten Teil des Briefes ihnen schreibt. Alles dieses, wir merken, denke ich, dass wir hier gleichsam in einer Spannung uns befinden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Manchmal müssen wir ernst sein und ernsthaft handeln. Und manchmal müssen wir Geduld üben, Vertrauen haben, von Freude sprechen und Vertrauen und so weiter. Also, wir dürfen hier nicht einseitig werden. Wollen wir beides im Gleichgewicht halten und uns führen lassen und die jeweilige Situation bestimmt dann zusammen mit der Führung Gottes, wie wir dann zu handeln haben, ob das Gleichgewicht übergehen wird auf die Seite Ernst oder auf die Seite Liebe. Vers 4. Echte Seelsorge ist von tiefer Liebe gekennzeichnet. Denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst habe ich euch geschrieben. Mit vielen Tränen. War das beim ersten Brief, beim zweiten Brief? Ich weiß nicht, aber so kann er schreiben. Darum geht es, dass er so eine starke Liebe zu ihnen hatte. Unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennen mögt, die ich in sehr hohem Maße zu euch habe. Diese letzten Worte, etwas zum Satzbau oder zur Formulierung. Manchmal übersetzen wir besonders, so habe ich auch übersetzt, aber ich habe heute noch weiter darüber nachgedacht. Wenn ich selbst höre, was ich geschrieben habe, dann komme ich immer wieder in die Gefahr, beziehungsweise mir kommt der Gedanke auf, dass Paulus hier gesagt hat, er hätte eine besonders große Liebe zu den Korinthern. Aber Paulus sagt nicht, die ich besonders zu euch habe, sondern er hat eine besonders hohe oder starke Liebe, in besonders hohem Maße hat er eine Liebe zu ihnen. Und dennoch macht das Wort besonders etwas Schwierigkeiten. Man kann hier aber auch übersetzen, anstatt besonders, einfach sehr. Sehr starke oder sehr hohe, in sehr hohem Maße. Das heißt, es geht nicht darum, denke ich, dass Paulus die Korinther mehr liebt als Christen in anderen Gemeinden. Nicht in diesem Sinne, ein besonderes hohes Maß an Liebe habe ich zu euch. in Kontrast oder im Gegensatz zu anderen Gemeinden. Sondern ich denke, er will nur betonen, ich habe ein besonders hohes Maß an Liebe. Wenn ich an euch denke, ich habe ein sehr hohes Maß an Liebe. Mir scheint, das Wort sehr ist hier doch etwas besser als besonders. Weil das Wort besonders zu anderen Gedanken verleiten will. Also zurück. Echte Seelsorge ist von tiefer Liebe gekennzeichnet, die sich so in diesem Fall geäußert hat. Es gibt Leute, die weinen schneller als andere. Aber ob wir mit physikalischen Tränen heulen, oder es ist das Herz, das blutet. Wir wissen, was Paulus hier meint. Und wir sollten beten, dass der Herr uns ein solches Herz gibt. Ein Hirtenherz, ein Vaterherz. Das Herz eines echten Seelsorgers. Wenn das offenbar wird, und früher oder später wird es offenbar, wenn es da ist, solch eine Liebe kann nicht verborgen bleiben, dann ist auch Glaubwürdigkeit da. Dann hört man schon mal eher zu. Es gibt solche, die nicht gerührt werden, auch dann nicht. Aber diese Art von Liebe möchte der Herr uns schenken. Wir kommen zu den Versen 5 bis 8. Wir haben hier die leidende Beziehung zwischen der Gemeinde in Korinth und einem ihrer Mitglieder, beziehungsweise einer ihrer Christen, der schwer gefehlt hatte. Ich persönlich bin der Meinung, dass es sich hier um den Fall von 1. Korinther 5 handelt. Und wenn wir das annehmen, dann scheint mir, wird uns der ganze Text verständlich. Wenn wir nicht wissen, wer es ist, dann wird es etwas vage. Aber wenn wir jenen Fall uns vor Augen halten, es war der Mann, der ja die Frau seines Vaters genommen hatte. Es dürfte wohl sich nicht um seine eigene Mutter gehandelt haben, sondern um eine andere Frau, die sein Vater hatte. Seine Mutter dürfte gestorben sein. Auf jeden Fall hatte er sich schwer vergangen und wollte immer noch Christ heißen. Man hat ihn auch als Christen betrachtet. Aber die Gemeinschaft ihm entzogen. Übrigens, Ausschluss ist nicht etwas, das Gott von uns fordert. Nur Gott schließt aus der Gemeinde aus. Denn Gemeinde ist die Schar aller Erlösten. Und wird man aus der Gemeinde geschlossen, ausgeschlossen, dann ist man kein Christ mehr. Das können wir nicht. Wir können niemanden zum Nichtchristen machen. Das ist, was das heißt. Aus der Gemeinde zu schließen, heißt, jemanden zu einem Nichtchristen machen. Aber was von uns verlangt wird, auch in 1. Korinther 5, aus eurer Mitte, sagt Paulus, das heißt, entzieht euch ihm. Von Ausschluss ist da nicht die Rede. Da ist von Distanz die Rede, wirklicher Distanz. Im Umgang mit einem Menschen. Viele Christen haben, scheint mir, nicht begonnen zu erkennen, was es eigentlich heißt, um diese Vorgänge. Man kommt auch zu schnell zu sprechen auf Matthäus 18. Aber Matthäus 18 scheint mir ein ganz besonderer Fall zu sein. Ist nicht ein Modell für jeden, für jedes Verfahren mit Christen, die sich vergangen haben und die gesündigt haben in der Gemeinde. Mir scheint, die Heilige Schrift hat verschiedene Modelle oder verschiedene Vorgänge, je nach Situation. Das eine Mal ist es eine eher schwache Distanzierung, das andere Mal ist man nicht einmal mit ihm und so weiter. Ein anderes Mal betrachtet man ihn wie einen Heiden, Matthäus 18. Wie einen Nichtchristen, weil er sich so benommen hat, ob er es ist oder nicht, das überlassen wir Gott. Also, wenn wir jenen Fall hier uns vor Augen halten, dann glaube ich, werden uns diese Verse plastisch werden. Lesen wir weiter.
Sünde im Kreis der Gläubigen ist nicht so sehr gegen die Verantwortlichen als gegen den Leib der Gemeinde. Das will uns Vers 5 sagen. Wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern euch alle. Natürlich hatte er Paulus betrübt, aber es war nicht gegen ihn, dass er sich vergangen hatte, sondern er hatte sich vergangen gegen die Gemeinde. Mit seiner Handlungsweise hat er sich vergangen, gesündigt gegen die Gemeinde dort und natürlich gegen Gott und gegen sich selbst. Und wenn es der Fall ist, gegen die Frau und gegen den Vater möglicherweise. Wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern euch alle. Das ist nicht etwas, das wir so als Insel tun. Niemand von uns lebt auf einer Insel. Wir alle haben Beziehungen. Und wenn wir irre gehen, betrifft das nicht nur uns selbst, sondern wenn wir Christen sind, betrifft das die Gemeinde. Und deshalb hat die Gemeinde ein Recht, uns anzusprechen. Und niemand kann sagen, das geht dich nicht an. Niemand. Sagt er das, dann spricht er wie ein Nichtchrist. Und schon das, diese Aussage, genügt, um sehr ernst mit ihm zu werden. Du sprichst wie ein Nichtchrist. Du tust, als ob du nicht ein Glied am Leib bist. 1. Korinther 12 belehrt uns eines anderen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle. Und wer gesündigt hat, der leidet. Verse 5 und 6. Wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern in gewissem Maße, damit ich nicht zu viel sage und belaste, euch alle. Genügend ist solchem die Strafe, die von der Mehrzahl erteilt wurde. Wir lernen hier, nicht jeder Christ reagiert in gleicher Weise auf Sünde im Kreis. Das ist traurig. Aber das soll uns nicht davon abhalten, persönlich zu handeln. Es kann eine Gemeinde geben, die so krank ist, dass nur ein Christ unter ihnen konsequent handelt. Wir brauchen nicht zu warten, bis Einmütigkeit da ist, um biblisch zu handeln. Wenn ein Christ so sündigt, dass ich mich von ihm entziehen muss, dass ich die Gemeinschaft ihm entziehen muss, dann ist es wünschenswert, dass alle handeln. Aber wenn nicht alle handeln, dass wenigstens die Mehrheit handelt, wie in diesem Fall in Korinth. Aber wenn das nicht der Fall ist, dass wenigstens einige handeln, und wenn es nicht einige sind, dass wenigstens ich handle. Du musst nicht warten, sei du gehorsam. Die Welt wird immer schlimmer. Und die Zustände in der Gemeinde Jesu in dieser Welt sind an vielen Orten sehr bedenklich. Die Fragmentation hat eingesetzt und wie ein Krebs gefressen überall und keine Benennung scheint frei davon zu sein. Und jetzt gilt die Frage in unserer Zeit, wie lebe ich als Einzelner in einer Zeit, wo fast alles Bach abgeht, wie die Schweizer sagen. Wie lebe ich? Diese Frage hat Spurgeon sich gestellt. Und er hat eine Antwort gefunden. Einfach treu bleiben. Einfach treu bleiben. Beten allerdings, das sollten wir mit Kolosser 1, Vers 9, dass wir erfüllt sind von der Erkenntnis seines Willens. Herr, zeige mir deinen Willen. Wie soll ich jetzt handeln? Mache es mir klar. Und wenn niemand anders handelt, ich bleibe dem Herrn treu und ich handle jetzt, wie alle handeln sollten. Ich kann nicht andere bestimmen. Ich muss darauf verzichten, das zu tun. Niemand kann das tun. Die Gemeinde hat keine Polizei. Sie kennt nicht die Gewaltmaßnahmen. In der Familie gibt es das nach der Schrift. aber nicht in der Schar der Erlösten. Da ist Freiwilligkeit am Platz, da ist das Wort die Kraft, da ist das Gebet das Kampfmittel, Tränen ermahnen, aufrufen, zureden, mitgehen, tragen und so weiter. Wir kennen diese. Aber nicht mit Gewalt. Ihr lebt oder ihr steht im Glauben. Letztlich steht jeder einzeln vor dem Herrn. Aber wir müssen lernen, was der Wille des Herrn ist. Jeder von uns muss das erfahren. Und selig der Kreis von Gläubigen, der einmütig handelt, vorgeht. In diesem Fall waren es nicht alle. Aber Paulus freut sich wenigstens darüber, dass es die Mehrheit war. Vers 6. Genügend ist solchem die Strafe, die von der Mehrzahl erteilt wurde. Umkehr setzt der Gemeindezucht eine Grenze. Mit der Umkehr hört die Gemeindezucht auf. Da ist am Vergebung am Platz, loslassen. Genügend, da ist die Grenze. Wenn keine Umkehr stattgefunden hätte, und das ist ja ein möglicher Fall, wenn keine Umkehr stattgefunden hätte, hätten sie, die Korinther und Paulus, diese Person, ihn weiterhin als Außenseiter behandeln müssen. Das bleibt. Nur wenn Umkehr ist, ist eine Grenze des Entzuges der Gemeinschaft. Dann kann wieder Gemeinschaft geschenkt werden. Wenn das aber nicht der Fall ist, muss es bei dem bleiben, was vorhin verordnet worden war. Verse 7 und 8. So dass ihr umgekehrterweise lieber vergeben und aufrichten solltet, damit solcher nicht in übermäßiger Betrübnis verschlungen werde, weshalb ich euch aufrufe, ihm Liebe zu vergewissern. Ich finde diese zwei Verse sehr, sehr schön. Sie gehören zu einem gesunden Gemeindeleben. Was haben wir hier zu lernen? Die Verantwortung des Kreises erlischt nicht mit dem Ende der Zucht. Die Gemeindezucht bzw. Entzug der Gemeinschaft, ihr ist eine Grenze gesetzt, aber die Verantwortung geht weiter. Wir haben weiterhin eine Verantwortung gegenüber einander und besonders gegen einen solchen. Und die ist jetzt die Verantwortung der Vergebung. Wir haben hier ein Wort, das habe ich jetzt versäumt nachzuschlagen. Hat jemand das Griechische dabei? Nicht. Ich nehme an, dass wo Vergebung hier ist, nein, Vergebung, doch, in umgekehrter lieber vergeben und aufrichten solltet. Es gibt zwei Wörter. Das eine ist entlassen oder erlassen für vergeben und das andere ist in Gnade zeigen, ihm Gnade zeigen. Ich nehme an, dass das Wort hier steht. Ja. Ja, das wäre das nächste Wort. Vergeben und Trost oder aufrichten, Parakalein, aufrufen, zureden, trösten. Aber in diesem Fall hat es wahrscheinlich denselben Sinn wie am Anfang des ersten Kapitels, wo es mehrfach vorkommt. Der Gott alles Trostes, das heißt der Gott alles Aufrichtens. Trost kann mit Worten geschehen, es kann auch mit der Tat geschehen, Erleichterung und so weiter. Es ist ein sehr großes Wort, ein verzweigtes Wort, was immer dazu gehört, dass er wieder aufgerichtet wird, ob das Trost ist, ob das Zuspruch ist, ob das ein Zureden ist, ein Ermutigen, ein Mitnehmen, ein Tragen, was immer jetzt gebraucht wird, das kann man unter den Hut dieses Wortes bringen. Sodass ihr umgekehrterweise lieber vergeben und aufrichten solltet. Und jetzt entsteht Gemeinschaft, damit solcher nicht in übermäßiger Betrübnis verschlungen werde. Diese Formulierung hat mir Fragen aufgeworfen. Was heißt das? Ich denke nicht, dass es heißt, dass er verloren geht. Er ist ja, hat ja Vergebung. Er ist ja wieder eingestellt oder hergestellt in die Gemeinschaft mit dem Herrn und mit der Gemeinde, mit den Christen. Er hat Buße getan. Wie kann er denn verschlungen werden? Hier blickt etwas durch, das in unserer Zeit zu einem großen Thema geworden ist und auch sehr fehlerhaft manchmal besprochen worden ist, die Psychologie. Aber es gibt das, dass Menschen so schwer leiden, dass sie ohne Hilfe von anderen Menschen nicht auskommen, dass sie zusammenbrechen. Gerade in den vergangenen Tagen besuchten der Leiter einer Gemeinde und ich. Er wollte, dass wir ihn noch besuchen. Es lag ihm sehr daran. Wenigstens mit ihm beten. Er war ein Mann, der sehr Schweres in seiner Gemeinde erlitten hatte. Verkennung und so weiter. Und er hatte das nicht ertragen können. Und dieser Bruder aus einer anderen Gemeinde wollte ihnen beistehen. Dann sind wir kurz vorbeigefahren, haben ihn gegrüßt und gingen sofort ins Gebet. Bald, ich las wohl etwas und dann sind wir ins Gebet gegangen. Ein älterer Bruder, aber er tat mir leid. Das gibt es. Es gibt Menschen, die haben Buße getan, aber die leiden so schwer unter dieser Schuld, immer noch, dass sie ohne den Trost und Beistand von Mitgläubigen nicht vorwärts kommen. Das ist Gemeinde, dass wir dann den Nächsten unter die Arme greifen und sagen, komm, ich bete mit dir. Ja. Fasse Mut, der Herr ist für dich gestorben, alles ist beglichen. Die Schuld hat er getragen, dir ist vergeben worden. Ja. Wir wollen ihm Mut machen, wir brauchen einander. Wir können nicht einfach als individuelle Inseln daher leben. Damit er nicht verschlungen werde, körperlich, seelisch verschlungen werde. Ich denke, das ist, was Paulus hier meint. Deshalb finde ich die Verse so kostbar, nicht nur für diesen Fall. Paulus hat ja die Art, einen besonderen Fall zu behandeln und dann einiges darüber auszusagen, zu sagen, das für viele Fälle zutreffen würde. Ja? Und das, meine ich, haben wir hier. Was er hier sagt, für diesen Fall, wollen wir mitnehmen und überall anwenden, aus welchem Grund auch jemand betrübt und depressiv dahergeht. Wir wollen Gemeinde sein. Das heißt, wir wollen Leibgemeinde sein. Wir wollen Leib für sie sein, sie unterstützen. Nun, ich muss hier abbrechen. Die Zeit ist fortgeschritten. Lesen Sie, es kann eine Hausaufgabe sein, die Verse 9 bis 11. Und dann haben wir noch einige sehr praktische Worte grundsätzlicher Art, wie wir mit leidenden Beziehungen fertig werden. Wir haben gemerkt, diese leidenden Beziehungen können sehr verschiedener Art sein. Es kann sich um etwas handeln, das zwischen uns und dem Herrn ist. Das hat eine gewisse Ausstrahlung. Es kann etwas sein, das zwischen Christen vorgekommen ist. Oder ein Christ hat wieder in die Welt hinein geguckt und dort sich vertan. Es kann sehr verschieden sein. Aber ich denke, wir haben einiges gesehen aus diesen Worten, das uns weiterhelfen kann, persönlich und im Zusammenleben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, für die Gemeinschaft. Und es tut mir leid, dass es so kurz war. Aber das ist das Leben. Wir grüßen und sagen auf Wiedersehen. Eines Tages werden wir mehr Zeit haben.